Gnade sei mit euch und Frieden von dem, der da ist und der da war und der da kommt, Jesus Christus. Liebe Gemeinde, 1989 schrieb der damalige Hamburger Professor für Religionspädagogik Fulbert Stefensky ein Buch mit dem schönen Titel »Das Haus, das die Träume verwaltet«. Bis heute übrigens absolut lesenswert. Dieses Haus ist natürlich die Kirche. Aber Vorsicht, Metapher, nicht das Kirchengebäude an sich, sondern die Versammlung der Glaubenden, die Gemeinschaft der Christinnen und Christen, die Gemeinschaft der Getauften. Die Kirche, sichtbar als Versammlung und Körperschaft, unsichtbar als Leib Christi, als die Gemeinschaft derjenigen, die sich mit Recht auf Jesus Christus berufen. Diese heilige christliche Kirche hat die Aufgabe, Träume zu verwalten, zu beherbergen. Träume von der Selbstverständlichkeit des Lebens, von einer alle einschließenden Gerechtigkeit, von der Möglichkeit neuer Anfänge und ja, auch Träume von einem guten Ende. Diese Träume zu erinnern, zu durchdenken und weiterzugeben, ist der Grund, warum es die Kirche gibt. Auf Dauer gibt es keinen Glauben ohne Kirche. Glaube und Hoffnung sind zu schwer für den Einzelnen. Man muss die Bilder, die Geschichten und die Lieder der Hoffnung teilen, um sie hören und singen zu können. Somit wird Verkündigung, Einführung in die Bilder des Lebens zur Grundaufgabe der Kirche. Erinnerung an die Träume und Erinnerung an die Opfer. Das ist das, was die Kirche sich selbst und einer traumlosen Welt schuldet. Heute am Sonntag der Landtagswahlen in Brandenburg, die manche als Schicksalswahl betrachten, erscheint mir das genauso richtig wie vor bald 30 Jahren, als das Buch zum ersten Mal erschien. Erinnerungen an die Träume und Erinnerungen an die Opfer. Und wie es der Zufall will, aber es gibt ja keinen Zufall im Haus, das die Träume verwaltet, sieht die Weisheit der Ordnung unserer Kirche für heute einen Traum des Apostels Paulus als Predigttext vor. Wie jetzt, werden manche fragen, die den Text eben schon in ihrem Liturgieheft gelesen haben. Das ist doch kein Traum, von dem Paulus da spricht, sondern eine geistliche Wirklichkeit. Wenn du so fragst, ohne jede Spur von Empörung in der Stimme, dann sag ich, genau. Lass uns zusehen, wie diese Wirklichkeit, die Paulus beschreibt, mit der Wirklichkeit zu tun hat, die wir erleben. Wenn du aber meinst, schon zu wissen, wie das geht, mit der geistlichen und der weltlichen Wirklichkeit, dann frage ich mich, ob du nicht ein Traumtänzer bist, der sich im Traum in einer reinen, unbefleckten Wirklichkeit und im Wachen in der realistischen, kompromittierten, ungemütlichen Wirklichkeit bewegt. Und welche dieser Wirklichkeiten nun die Wahrheit auf ihrer Seite hat. Nun denn, ich lese aus dem dritten Kapitel des Briefs des Apostels Paulus an die Gemeinden in Galatien und beschränke mich auf die Verse 26 bis 28. Ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr getauft seid, habt Christus angezogen. Hier ist nicht Jude noch Grieche. Hier ist nicht Sklave noch Freier. Hier ist nicht Mann noch Frau. Denn ihr seid allesamt eins in Christus. Gehört ihr aber Christus an, so seid ihr ja Abrahams Kinder und nach der Verheißung Erben. Herr Jesus Christus, mach Augen und Ohren uns auf, Verstand und Herzen weit. Amen. Liebe Gemeinde, Kleider machen Leute. Zu Paulus' Lebzeiten war das sehr offensichtlich. So war die Toga, dieses wallende, weite Gewand, freien, männlichen, römischen Bürgern vorbehalten. Sklavinnen und Sklaven trugen ausschließlich eine ärmellose Tunika. Senatoren versahen ihre Toga mit einem breiten Purpurstreifen. Griechinnen trugen den Peplos, Griechen den Chiton. Nur die Germanen kleideten sich barbarisch, deren Männer trugen Hosen. Wer sich in den galatischen Städten umsah, konnte also mit einem flüchtigen Blick auf die Kleidung schon erkennen, welcher Herkunft ihre Trägerinnen waren und welchen sozialen Status ihre Träger bekleideten. Wer getauft war, sah man nicht. Denn die Taufe stiftet wohl eine neue Zugehörigkeit, zur christlichen Gemeinde nämlich, aber sie brachte keinen Sozialstatus und also Kleidungswechsel mit sich. Mit einer Ausnahme, dem Akt der Taufe selbst. Wobei wir wissen nicht, was früher war, der Paulusbrief oder das Taufkleid. Hat Paulus in seinem Brief schon auf eine bestehende Taufkleidsitte angespielt? Oder ist diese Taufkleidpraxis aus unserem Briefabschnitt erwachsen? Keine Ahnung, aber am Ende ist das auch nicht wichtig. Denn jedenfalls wurden die Täuflinge, so ist es seit dem 4. Jahrhundert bezeugt, mit Alben bekleidet, weißen Taufkleidern, wenn sie aus dem Taufbad stiegen. Ja genau, eine Albe, so ein Ding, wie ich es hier trage und wie es im Dom in der Weihnachts- und Osterzeit alle tragen, die in der Liturgie mitwirken. Alle Getauften zogen ein solches weißes Taufkleid an und trugen es im Alltag. Jedenfalls die erste Woche nach ihrer Taufe bis zum darauffolgenden Sonntag. Ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Das war in der Antike und ist in vielen Konfessionen bis heute eine am Taufkleid ablesbare Wirklichkeit. Und Paulus präzisiert: Ihr alle habt Christus angezogen, das heißt, hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt eins in Christus Jesus. Eine geistliche Wirklichkeit? Aber sicher, Paulus der Apostel, der wie kein anderer die entstehende Kirche geprägt hat, hat seit seiner Bekehrung ebenfalls wie kein anderer dafür gestritten, dass diese geistliche Wirklichkeit sichtbar wird, sich abbildet im Miteinander in den Gemeinden. Denn es gab ja auch die anderen, die der Meinung waren, dass diese geistliche Wirklichkeit eben geistlich sei, die reale Wirklichkeit aber eine andere. Da gibt es Dominanz der einen über die anderen. Da gibt es Armut und Reichtum. Und diese weltliche Wirklichkeit hielten die anderen für sehr viel wirkmächtiger, für selbstverständlicher. Es kann nicht nur Störche geben, es müssen auch Frösche da sein. Das war ein Satz der Theologen der Conquistadores. Und dieser Satz ist sehr viel selbstverständlicher als die geistliche Wirklichkeit. Alle sind eins in Christus. Nein, wird Paulus nicht müde einzuschärfen. Nein, hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau. Und jetzt steht er da. Dieser Satz, diese Klimax, dieses Grundgesetz des Glaubens, diese Proklamation menschlicher Freiheit und Gleichheit und Würde steht da in unserer Bibel, die wir zu hören und zu verstehen und deren Verständnis wir nachzuleben haben. Und ist es von Belang, dass Paulus selbst nur an einer Stelle seines Credos in der Lage war zu sehen, was das wirklich heißt? Der Unterschied zwischen Juden und Griechen, der war in den paulinischen Gemeinden obsolet. Aber für die Abschaffung der Sklaverei trat Paulus noch nicht ein. Und auch Frauen hatten in seinen Gemeinden, in seinem Denken ihre Rollen, die über Hören und Dienen noch nicht wirklich hinausgingen. Und dennoch sind alle eins in Christus Jesus. Da steht es, von Paulus selbst geschrieben. Und es ist für mich geradezu ein Zeichen der Inspiriertheit der Schrift, dass selbst ihre Autoren nicht alle Implikationen im Blick haben, die ihre Worte haben würden. Auch wir sollten uns nicht zur Vorstellung versteigen, wir hätten schon ganz verstanden, was Gottes Wort ist und heißt. Aber so viel können wir heute verstehen. Es gehört zum Kernbestand unseres Glaubens, dass jedenfalls diejenigen, die in der Taufe Christus angezogen haben, wirklich eins sind, unabhängig von ihrer Herkunft. Unabhängig von ihrem sozialen Rang, unabhängig von ihrem Geschlecht. Und noch etwas hat Paulus nicht gesehen. Diese Sätze sind so fundamental, dass sie nicht dazu dienen dürfen, die Getauften von den Nichtgetauften abzuheben, die Christen von den Nichtchristen zu trennen. Wenn wir den Traum des Paulus konsequent weiterträumen, dann bringt die Taufe doch zum Vorschein, was der Fall ist, die geistliche Wirklichkeit eben, dass durch Christus alle Menschen Gottes Kinder sind. Nicht nur die Getauften, sondern alle, schon als Gottes Geschöpfe. Wer in der Taufe Christus angezogen hat, der begegnet diesem Christus nicht nur im weißen Taufkleid, sondern auch im Straßenanzug, im kurzen Schwarzen, in der Ordenstracht oder unter dem Turban. So gelernt vom barmherzigen Samariter, einem anderen Grundtext unserer Bibel. Das heißt, in der Taufe Christus anziehen, ist in allen Menschen seine Brüder zu erkennen, seine Schwestern zu ehren. So wird das Taufkleid Christi Teil unserer Wirklichkeit. Aber dieses Taufkleid hat Flecken. Ich rede heute nicht von den kleinen, nicht zu vermeidenden Beschmutzungen, die der alltägliche Gebrauch von Kleidung so mit sich bringt. Nicht von kleinen Unvollkommenheiten, Ausrutschern im Versuch, auf der Höhe unseres Bekenntnisses zu leben. Ich rede heute von schmutzigen Flecken, von Rissen und Löchern, die wir in das Taufkleid, in dem wir für Christus selbst stehen, gerissen haben. Wir verraten unsere jüdischen Geschwister. Nicht indem wir Fragen stellen an die Kriegsführung des Staates Israel, sondern indem wir dabei zusehen, wie Jüdinnen und Juden bei uns und als solche mit Schimpf und Schande und Spucke und Schlägen belegt werden. Wir verraten unsere muslimischen Mitbürgerinnen und Mitbürger. Nicht indem wir sie zu ihrem Glauben befragen und uns von ihnen zu unserem Glauben befragen lassen, sondern indem wir uns einreden lassen, ihr Glaube gehöre irgendwie nicht zu Deutschland. Was wäre das auch für ein Deutschland, das nur einen Glauben, nur eine Religion als die wahre anerkennte? Wir verraten People of Color. Nicht indem wir auf Werbefotos für Fitnessstudios oder Bodylotions schöne schwarze Menschen abbilden, sondern indem wir sie in unserer Nationalmannschaft oder in unseren Gottesdiensten anstarren und anders behandeln als die, die blasse Haut und deutsche Namen tragen. Wir verraten Geflüchtete. Nicht, weil wir fragen, welches anerkennenswerte Fluchtgründe sein möchten und wie es uns gelingen könnte, die Integration besser zu gestalten, sondern indem wir eifersüchtig darauf achten, die Sicherheit und den Wohlstand, die unser Land bieten, bitteschön für uns zu behalten. Und am schlimmsten, wir verraten in alledem Christus, den wir in der Taufe angezogen haben und in dessen Kleid wir alle stecken, ob queer, ob gehandicapt, ob von Armut betroffen oder aber straight, in guter Verfassung und mit feinem Auskommen. Das kann, das darf so nicht sein. Wir müssen als Glaubende versuchen, auf der Höhe unseres Glaubens zu leben. Wir dürfen uns nicht einreden lassen, solche Flecken auf dem Taufkleid seien nun mal die Wirklichkeit und Gleichmacherei ein törichter Traum. Paulus mag geträumt haben. Töricht geträumt hat er nicht. Nein, wir werden uns nicht einreden lassen, dass es für Christinnen und Christen fundamentale Unterschiede zwischen Menschen gibt. Und deshalb zitiere ich zum Schluss noch einen anderen großen Träumer. Wie Martin Luther King habe auch ich einen Traum. Ich träume davon, dass wir unser Taufkleid nicht nur flicken und waschen, sondern wirklich tragen. Dieses Kleid, das Christus ist und in dem wir von Christus bestimmt sind. Ich träume davon, dass bei der heutigen und bei allen künftigen Wahlen diejenigen, die Hass und Spaltung in unsere Gesellschaft tragen, keine Chance zu regieren bekommen. Ich träume davon, dass die Kinder meiner Kinder mit den Kindern von Geflüchteten, deren Sprache sie nicht verstehen, im Sandkasten spielen und dabei mit Händen und Füßen reden. Ich träume davon, dass die Kontrollen an Deutschlands Grenzen wieder aufhören und ein freier Verkehr von Menschen und Ideen in Europa wieder selbstverständlich wird. Ich träume davon, dass die Kriegsherren entmachtet werden, dass kein Volk wieder das andere mehr das Schwert ergreift, sondern der mühsame Weg des Friedens zwischen den Völkern gesucht und gefunden wird. Ich träume davon, dass die Liebe unsere verwundeten Seelen heilt. Die Liebe zwischen Frauen und Männern und Männern und Männern und Frauen zwischen Freunden und Feinden und Nachbarn und Fremden, die Liebe Gottes zu uns. Summa, ich träume davon, dass wir als Kirche der Bedeutung unseres Credos angemessen leben. Vielleicht ist das nur ein Traum. Aber mit Paulus, King, Stefanski und so vielen anderen bin ich in guter Gesellschaft der Träumenden. Und eine Erinnerung an die Träume und an die Opfer, das war es, was ich der Kirche Christi und unserer traumlosen Gesellschaft heute schuldig war. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unser Begreifen, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.